Ja, ich stand da auf einem echten Felsen und schwitzte noch schlimmer als jetzt. Und ein Regieeinfall war, dass ich einen kleinen Hund dabei hatte, der mich nicht leiden konnte. Und es war eine, Hunde mögen mich normalerweise, aber der nun gar nicht. Und immer wenn ich 2 von meinen 10 Zeilen abgeliefert hatte, das hatte nämlich der Regisseur nicht bedacht, donnerte, weil wir in der Einflugschneise von Schwechat standen, ein Flugzeug über uns weg. Und mein Freund Schick sagte, das ist eben der Nachteil, wenn man an Originalschauplätzen dreht. Nee, es war die Hölle. Und die Kostümbildnerin kletterte immer von hinten, wo man sie nicht sehen konnte, hoch und machte meine verschiedenen Felle mit Sicherheitsnadeln fest. Zum Schluss fast genauso viel Metall wie Pelz am Körper. Und wenn ich in die Nähe des großen Magnetfelsens gekommen wäre, wäre es endgültig um mich geschehen gewesen. Und ich schwitzte immer so darunter und bin auch nicht schwindelfrei. Und der Felsen kam mir immer höher vor. Und alle Ameisen des Waldes versammelten sich schon mal, um den Kadaver abzuräumen. Aber irgendwann war es dann doch abgedreht. Ich kann das nicht empfehlen. So, aber das ist jetzt 1991, als das als, ja, auf dem Theater aufgeführt wurde. Wien, 5. Hieb, 3. Stock, 2. Lieferung. Hieb heißt Gemeindebezirk, Stock heißt Etage. Mann, war das eine lausige Vorstellung gestern Abend und ich nach ernstem Zerwürfnis mit dem Direktor und entsprechendem Gelübde stocknüchtern mittendrin. Stocknüchtern und fiebrig. Fiebrig, weil die eine Hälfte meiner Doppelrolle von mir verlangt, dass ich einen Harnisch mit tief angesetztem Rückendekolleté trage, ein sogenanntes Aluleiberl, welches eigentlich eine Schlachterschürze ist und sonst nicht viel, und da wird es mitunter doch recht frisch. Herzlich froh bin ich deswegen über meinen Wikingerhelm, obwohl ich damit durch keine Tür passe. Es ist natürlich idiotisch, dass ein altirischer Sagenheld einen Wikingerhelm trägt. Notfalls kann ich auch das historisch verbrämen. Das ist ein Souvenir an die Schlacht von Clontarf. Da haben die Wikinger zum ersten und einzigsten Male eine Schlacht verloren. Das lag daran, die waren in Irland gelandet und der irische Großkönig rief zum Krieg gegen die Wikinger und die irischen Kleinkönige und alle kamen da natürlich begeistert hin, weil sie dachten, Krieg macht immer Spaß. Aber als dann die Wikinger ihre Schwerter aus Schwedenstahl zogen und den Iren tatsächlich ernsthaft die Köpfe abhauten, wurden die Iren doch ein bisschen sauer, denn sie hatten vorher immer schon Kriege untereinander geführt und da konnte es zwar durchaus mal passieren, dass, wie man in Hamburg sagt, jemand tot blieb, aber das war nicht der Sinn dieser Kriege gewesen. Also haben die Iren alles, was sie so möglicherweise an hinderlichen Waffen bei sich getragen haben mochten, fallen gelassen und haben den Wikingern mit bloßen Händen die Hälse zugeschnürt. Und der irische Großkönig Brian Boru, der zu der Zeit bereits getauft war und Christ, saß während der gesamten Schlacht in seinem Zelt und betete um einen günstigen Ausgang. Weshalb man heute noch in Irland sagt, wenn jemand auf dem Klo sitzt und dann nicht wieder runterkommt, mach da drin mal nicht den Brian Boru. Und auf diese Weise, die Gebete hatten offenbar geholfen, hatten die Iren die Wikinger besiegt. Und ein normales Volk hätte sie jetzt alle umgebracht oder nachhaltig vertrieben. Aber da die Iren kein so ganz normales Volk sind, haben sie zu den Wikingern gesagt, ihr bleibt hier. Und bringt uns alles bei, was wir noch nicht so richtig beherrschen. Zum Beispiel den Bau hochseetüchtiger Fische, das Gerben. Habe ich Fische gesagt? Oh, wie doof. Hochseetüchtiger Schiffe, das Färben von Wolle, das Gerben von Leder und die Haltbarmachung von Pelzen und so. Und dann durften die Wikinger Iren heiraten, wie sie es gerade brauchten. Also die Iren wussten damals schon nicht so richtig, was man mit denen macht. Und haben dann zähneknirschend Dublin gegründet. Und deshalb der Wikingerhelm. Und der sah so furchtbar neu aus. Das war so ein Wikingerhelm, weshalb ich das eine Horn so umgedreht habe, damit er ein bisschen gebraucht aussieht. Und der dämliche, dicke Hermes sagte, als er das sah, tut das nicht weh? Der dachte, die Hörner wären verbunden miteinander. Naja. Aber Hermes ist praktizierender Masochist und hofft immer, dass irgendwas wehtut. Also, herzlich froh bin ich deswegen über meinen Wikingerhelm, obwohl ich damit durch keine Tür passe und obwohl er mir viel zu eng ist, weshalb ich diesen thespischen Ausbruch mit einem Birnenschädel büßen werde. Wir warten, dass es losgeht, und ich flüstere mit klappernden Zähnen, irgendwann passiert es. Irgendwann sage ich bei meiner Intro, ich bin das Ohr eines Mannes aus Connaught. Ich bin eine Harfenseite. Ich bin eine Taschenlampe. Ich bin 7 zu spät gekommene. Dann das immer gleiche Ritual. Einer fragt, ist schon finster? Und einer sagt, das heißt nicht finster, das heißt Black am Set. Dann raus. Ich vergesse prompt den Satz mit dem Ohr und den Satz mit der Hafenseite. Denn die habe ich ja beide bereits in der Garderobe gesagt. Und irgendwie ist man ja doch Gewerkschaftler. Das Publikum fällt durch. Es besteht nicht mal die Klaus'sche Aalprobe. Ziemlich zu Anfang des Stückes heißt es, Mucksmäuschen still, sage ich viva voce zu den Jungs. Und wir robben weiter, ohne mehr Lärm zu machen, als ein Aal in einem Fass voll Kutteln. Wenn da nicht gelacht wird, hat Klaus gesagt, ziehen wir uns um und treffen uns im Hirschen. Ich stehe meinen zweiten Auftritt als geharnischter Glanz und fehlerlos durch, dengele mein heiliges Schwert hinter mir herziehend von der Bühne. Heilig ist das Schwert, weil ich meinen Text draufgeklebt habe. Aber ein bisschen schwierig bleibt die Rolle doch, weil es in diesem Land kein mattes Tesafilm zu kaufen gibt, sodass man vor lauter Lichtreflexen den Text nicht sieht. Sodass es sich doch empfiehlt, ihn auswendig zu können, was man aber wegen einer tiefen psychologisch hochinteressanten Sperre nicht kann. Sodass man mit Kalbsaugen auf sein Schwert starrt, was das Publikum möglicherweise als gestalterische Leistung honorieren würde, wenn es einen sehen könnte. Was es aber nicht kann, da man erstens hinter einem Balken und zweitens hinter einem Schwert verborgen ist. Und schlüpfe, ohne jemanden zu verletzen, in die zweite Hälfte meiner Doppelrolle, eine körperlose gute Fee. Hierzu gehört, dass ich im Dunkeln mein heiliges Schwert so ins Dunkel lehne, dass es nicht mit sattem Glockenklang umkippt, dass ich meinen Longhorn-Helm, Spannweite über 80 cm, so ins Dunkel lege, dass er nicht klappernd vom Herd fällt, dass ich im Dunkeln über einen klapprigen Stuhl auf einen Tisch steige, auf welchem ein wackeliger Stuhl steht, auf den ich mich setze, wenn ich ihn finde, und zwar ohne mehr Lärm zu machen als ein Aal in einem Fass voll Kutteln, dass ich die Lampe finde, anknipse, dass ich das Mikrofon im richtigen Augenblick anknipse, nämlich wenn auf der Bühne an eine Tür geklopft wird, da das Anknipsen des Mikrofons laut und deutlich macht, dass ich höre, was der Teufel sagt, damit ich ihm mit honigsüßen Piepsstimmchen erwidern kann, ich befinde mich bereits inmitten ihres feinen Hauses. Das Piepsstimmchen muss sein, weil ein Stimmverzerrer zwischengeschaltet ist, der die Tiefen eliminiert. Und wenn ich wie gewohnt brumme, gibt es eine Rückkopplung oder wie das heißt. Und dann schnarrt es. Außerdem darf es nicht so klingen, als wäre ich außer Atem. Und darüber hinaus darf ich nicht atmen, weil dann der Harnisch klingelt. Habe ich erwähnt, dass meine Spezialhose bei jeder Bewegung ächzt und kracht? Habe ich nicht erwähnt? Dann vergessen Sie es. Tue ich auch immer. Plötzlich hängt der Teufel, hängt wie eine Glocke. Ich extemporiere auf Teufel komm raus, bis der Teufel sich wieder gefangen hat und ich weiß, es hört sich an, als wäre es meine Schuld. Zwischendurch wird es Zeit für die dritte Hälfte meiner Doppelrolle, den Erzähler. Der Direktor schaltet den Verzerrer aus, ich stelle das Piepsen ein und werfe meine normale Stimmlage an, lyrisch timbrierter Kavaliersbariton. Der Text ist für 2 sichere Lacher gut, einen in der Mitte und einen am Schluss. Für den in der Mitte räume ich umsichtig ein Päuschen ein. Es verstreicht ungenutzt. Und ich denke, ein Publikum wie ihr sollte nach der Vorstellung eine Kerbe ins Ohr gezwickt bekommen. Und mit 3 solcher Kerben wird man nur noch in heller Veranstaltungen, Pluha-Lesungen und Heldau-Konzerte reingelassen. Aber, und das ist das Schöne am Theater, auch diese Vorstellung geht zu Ende und ich bin mit der 4. Hälfte meiner Doppelrolle dran, dem Epilog. Den spreche ich gemeinhin nicht so süffig wie den Mittelteil, sondern eher mit nachgemachtem Tiefsinn. So irgendwie quasi sachlich oder so, wie früher sonntags im Schatzkästlein des Deutschlandsenders, wenn Nachrichtensprecher im Verlautbarungston Gedichte verlasen. Und den Schlusssatz spreche ich sozusagen ohne Punkt, damit er sirrend wie ein Pfeil im hölzernen Herzen des Zuschauers stecken bleibt und diesen noch lange vibrierend nachdenklich in die Nacht entlässt. Der Schlusssatz lautet: Niemand weiß es. Und wenn der gut kommt, ist das die halbe Miete. Klappt aber nur selten. Wenn man immer nur flüstert, weiß man nicht, ob man bei Stimme ist. Ich beginne mit dem Epilog und bin stockheiser. Dann lege ich es eben ein bisschen rau an, denke ich, und belfere den schönen, stillen Text heraus wie eine Sondermeldung. Niemand weiß es! Mikro aus, Lampe aus. Ernstl macht sein Feuerzeug an, damit ich nicht nachtblind abstürze. Applaus brandet auf und auch gleich wieder ab. Da sitzen 7 Leute vom Sowieso-Theater im Publikum, raunt mir Fritz zu, während wir uns knapp verbeugen. Das erklärt alles. Fritz ist ebenfalls erkältet, weil er ebenfalls eine mythische Figur spielt und mythische Figuren nicht viel anhaben. Die proben jetzt den Parsifal. Was ist denn daran so ehrenrührig? Nichts, aber die sollen doch gefälligst bei ihrer gedanzten Faschismuskritik bleiben. Thank you.